Präsidentin, die ehemalige
Außenministerin,
wieder in die Schlagzeilen geraten. Politischen Schaden für Österreich. Wehrte sich gegen die Meinung des das Land aufgrund der vielen Anfeindungen verlassen müssen.
Diffamiert, bedroht, ausgegrenzt und vertrieben. Doch sie lässt sich den Mund nicht verbieten und wird Rede und Antwort stehen bei Unipolar Multipolar, dem Podcast für Geopolitik.
Es ist Sonntagmorgen, der 7. Januar, und ich begrüße alle Zuhörer recht herzlich zur ersten Folge in diesem Jahr von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Mir auch in diesem Jahr zugeschaltet aus der wunderschönen Zarenstadt St. Petersburg, die Außenministerin AD von Österreich, Dr. Karin Kneißl. Schönen guten Morgen, Frau Kneißl, und auch für Sie ein wunderschönes neues Jahr.
Guten Morgen, lieber Fabio von Witzleben. Guten Morgen unseren Zuhörern und ja, allen ein erfülltes, glückliches 2024 im Rahmen des Möglichen.
Ja, Frau Kneißl, Sie waren jetzt zwischen den Jahren im Libanon, um dort letzte formelle Dinge rund um Ihren Umzug nach Russland zu erledigen. Und Sie hatten jetzt im neuen Jahr einen Unfall bei einem Ausflug mit Ihren Pferden. Und ich glaube, ich kann das auch ganz offen sagen, ich finde Sie heute nicht an Ihrem Schreibtisch wieder, denn nach Ihrem Unfall wurden Sie ins Krankenhaus gebracht, Sie wurden operiert und Sie sind mir hier heute aus dem Krankenhaus in St. Petersburg zugeschaltet. Frau Kneißl, erzählen Sie doch erstmal unseren Zuhörern, wie geht es Ihnen aktuell und was ist da genau vorgefallen?
Ja, es war ein wunderschöner 1. Januar, strahlend blauer Himmel, eisig kalt, und ich habe mich so gefreut, dass ich einige Tage des Nichtstuns beziehungsweise nur Buchmanuskript zu Ende schreiben und einen kleinen Ausflug machen vor mir hatte. Mehr hatte ich nicht vor. Erste Januarwoche ist Urlaub an der Uni. Und ich ging mit dem Pony spazieren, was ich immer wieder versuche, einmal in der Woche zumindest zu machen. Und die Hunde waren glücklich, die Ponys liefen herum. Und dann machte ich noch eine kleine Runde mit dem Pferd der Stallbesitzerin, das ist ein sehr braver Wallachis, und wir gingen im Schnee, und am Rückweg, als ich vom Pferd abstieg, also ich glitt herunter, und das ist ein relativ hohes Tier, waren, ich weiß nicht, vielleicht 10 Zentimeter zum Springen. Ja, ich bin dutzende Male von dem Pferd abgestiegen, und ich weiß nicht warum, Unfall ist Unfall, Pech, ich spürte einen Knacks in Knien, einen heftigen Schmerz. Und konnte dann eben nicht mehr aufstehen. Zuerst hoffte ich noch, dass es vielleicht nur eine Prellung ist oder Bänder überdehnt, aber dann nach einer kleinen Odyssee nahm mich jemand vom Stall dann zu 2 Kliniken mit, fanden wir eine Unfallklinik, beziehungsweise mein Kollege fand die, weil es war nicht einfach am 1. Januar, das ist großer Feiertag in Russland, eine offene Unfallklinik zu finden mit Ärzteteam, aber er fand das. Und die mussten mir dann die traurige Nachricht übermitteln, dass ich im Spital bleiben muss und ich jedenfalls operiert werden müsste. Und dann kam aber wirklich der große Segen in dieser Verkettung von mühsamen Umständen. Ein Chirurg, der ein sehr renommierter Operateur, offenbar auch spezialisiert auf solche Knieverletzungen ist, der unterbrach seinen Urlaub gemeinsam mit seinem Anästhesisten und den beiden Operationsschwestern, die ein wirklich eingespieltes Team sind. Das konnte man spüren, wie sie miteinander umgehen. Also im OP-Raum herrschte eine sehr harmonische, eine sehr menschliche Stimmung. Und der unterbrach seinen Urlaub und operierte mich. Und ich hatte 6 Verletzungen im Kniegelenk. Also es waren kleine Brüche, aber nicht alle waren sofort einsehbar. Und jetzt habe ich eine gewisse Wiederholung. Es ist ein Déjà-vu. Erst vor 2,5 Jahren hatte ich eine dumme Knöchelverletzung. Nie zuvor in meinem Leben einen Unfall gehabt mit Knochenverletzungen. Zigmal gefallen beim Sport oder sonst wo. Aber vor 2,5 Jahren hatte ich eine ähnliche Situation. Und jetzt eben ist das alles noch viel komplizierter, weil das Knie und weil ich auch in gewisser Weise ziemlich allein bin. Ich habe sehr, sehr hilfreiche Kollegen, die wirklich hinter mir stehen und sofort alles organisiert haben. Eine Kollegin ist an dem Abend selbst bei mir eingezogen, hat die Hunde übernommen. Jetzt jemand von der Boxer-Nothilfe St. Petersburg übernimmt die Hunde, also zieht bei mir ein. Und ich hoffe, dass ich am Montag oder Dienstag entlassen werden kann und bin jetzt dabei, meine Hilfe zu organisieren, weil allein werde ich es nicht schaffen und ich brauche jemanden für mich und für die Tiere, aber ich, ja, groß und ganz bin ich ja hier sonst schon alleine.
Ja, und ich muss an der Stelle wirklich betonen, vorbildlich, dass Sie jetzt trotzdem heute hier diesen Podcast mit mir aufzeichnen. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, nachdem Sie mir geschrieben hatten, dass Sie diesen Unfall haben, dass wir diesen Podcast dann hier heute erstmal nicht aufnehmen werden. Und jetzt sind Sie mir trotzdem zugeschaltet. Frau Kneißl, vielen Dank dafür und an Sie. Ich wünsche Ihnen nur beste Genesungswünsche, dass Sie schnell wieder auf die Beine kommen. Denn ich glaube, die Welt da draußen, die braucht sie, die verfolgt sie und die braucht auch ihre kritischen Einschätzungen hier jeden Sonntag. Deswegen freue ich mich sehr, dass wir es jetzt hier heute geschafft haben. Trotzdem,
ja, gerne. Gestern war ich von der Narkose, es war doch ein relativ langer Eingriff. Ich war gestern von der Narkose wirklich noch sehr, sehr groggy. Aber heute geht es schon besser. Also ist und ich glaube, ich bin ein Stehaufmännchen. Manche nennen mich so. Und was bleibt mir jetzt auch anders übrig? Ich kann ja jetzt nicht hier vor mich hin jammern. Also ran an die Arbeit und mit Flavio von Witz leben. Die Weltpolitik sprechen ist ja geradezu ein, wie soll man sagen, das ist ja geradezu ein Aufputschmittel, um mit solchen herben Situationen umzugehen, wie der meinigen.
Ja, es war wirklich so viel los jetzt schon wieder. Ich hatte es schon gerade im Vorgespräch gesagt, Frau Kneißl, wir hätten heute eigentlich 3-4 Sendungen aufzeichnen können mit dem, was da alles draußen passiert ist, mit dem Anschlag in Iran, mit dem stellvertretenden Hamas-Chef, der im Libanon umgekommen ist, mit den Zuspitzungen im Roten Meer, der Gazastreifen kommt nicht zur Ruhe, die BRICS-Staaten haben sich erweitert, in Belgorod, in Russland gab es einen brutalen Anschlag. Also es ist so viel passiert in diesen wenigen Tagen jetzt, in denen wir uns nicht gesehen haben, sodass wir hier heute wahrscheinlich den halben Tag besprechen könnten, was da draußen so alles von sich geht. Aber Frau Kneißl, noch bevor wir jetzt uns beschäftigen mit den aktuellen dystopischen geopolitischen Ereignissen, erzählen Sie vielleicht unseren Zuschauern noch ganz kurz. Sie waren nämlich im Libanon letzte formelle Dinge zu erledigen. Wir kommen nämlich auch gleich noch auf den Libanon zu sprechen. Ich denke, Sie können sich schon denken, über welches Thema es gleich gehen wird. Aber vielleicht noch kurz ein Satz. Was haben Sie dort gemacht und wie haben Sie das Land wahrgenommen?
Also ich hatte die Möglichkeit, am 6. September letzten Jahres einen Transport zu begleiten, sodass ich meine Tiere und mich aus dem Libanon über Syrien nach Russland transportieren konnte. Und ich erfuhr das damals an einem Samstag, dass ich am Mittwoch einen Transportflug von Syrien aus mitmachen konnte. Und ich war darüber sehr, sehr froh, weil mir das eben die Reisemöglichkeit schuf. Aber andererseits habe ich dann in diesen 2 Tagen mein Steuerdossier abgewickelt, Versicherungen abgeschlossen, das Haus ausgeräumt. Aber ich konnte zu dem Zeitpunkt noch nicht das Bankkonto schließen, das war nicht möglich. Ich konnte nicht das Haus sofort zurückgeben, den Vermietern. Ich hatte die Miete da auch im Voraus lang gezahlt und ich hatte ursprünglich auch noch so mit dem Gedanken gespielt, ja, vielleicht können Freunde das Haus nutzen oder ich werde vielleicht in den Libanon noch zeitweise zurückkehren. Also ich war im September noch unschlüssig, das Haus sofort zurückzugeben und Auto verkaufen. Also es war genug los in diesen 48 Stunden. Und ich wollte dann an sich im November in den Libanon, aber dann waren die Umstände schon sehr, sehr kompliziert. Da habe ich das verschoben und dann sagte ich mir schlussendlich, das muss erledigt werden. Ja, ich kann die Dinge da nicht anstehen lassen und bin dann in der Nacht vom 24. auf den 25. Dezember, nachdem ich noch meine gesamte Kollegenschaft mit Familien bei mir zu Hause zu einer sehr netten Neujahrsfeier hatte. Also für uns war es Weihnachten, aber ich habe sie zur Neujahrsfeier eingeladen. Bin ich also in jener Nacht aufgebrochen, habe einen dieser anstrengenden Turkish Airlines Flüge gemacht Richtung Beirut und war dann dort 48 Stunden intensiv unterwegs. Die Stimmung in Beirut war gelassen. Also ich habe mein Hotel in der Hauptstadt genommen, weil ich dort die meisten Wege hatte. Hotels waren relativ gut gebucht. Die Diaspora aus dem Ausland kehrte zu den Feiertagen wieder zurück. Aber ich wurde ständig gefragt von libanesischen Bekannten, wie ich denn die Situation sehe. Sorge ist da, ob es zu einem größeren Konflikt kommen könnte. Meine Antwort war stets, niemand hat das Geld, niemand hat ein Interesse an einer größeren Auseinandersetzung, auch nicht die Hisbollah. Also man kann da nur sozusagen beruhigend versuchen, beruhigende Antworten zu geben. Aber niemand kann sich des Eindrucks erwehren, dass Israel alles dran setzt, hier etwas Größeres zu provozieren. Und ich hatte vielleicht auch in der Hinsicht Glück, dass ich also wirklich am Mittwoch noch abreiste und kurz darauf gab es dann einen größeren Anschlag.
Richtig, und auf diesen Anschlag kommen wir jetzt auch gleich zu sprechen, denn am Dienstag wurde der hochrangige Hamas-Funktionär Salah al-Aruri sowie zwei weitere Anführer der Hamas-Elite-Brigaden getötet. Al-Aruri war der stellvertretende Leiter des politischen Büros der Hamas und einer der Gründer der Qassam-Brigaden, Politiker und Medien im Libanon, in den palästinensischen Gebieten beschuldigten Israel für den Angriff verantwortlich zu sein. Libanons Regierungschef Najib Mikati sprach von einem israelischen Verbrechen, das zum Ziel habe, eine neue Konfliktphase zu befeuern. Der Chef der Hamas, Ismail Haniyeh, sprach von einem israelischen Terrorakt. Die israelische Seite wiederum bestreitet die Vorwürfe der gezielten Anschlagsdurchführung. Und ja, wenige Stunden nach dem Vorfall gab die Hamas eine eindeutige Erklärung ab, in der sie warnte, dass der Finger am Abzug sei. Die Hamas bezeichnete den Drohnenangriff als schweren Angriff auf den Libanon und betonte, dass dieses Verbrechen niemals ohne Antwort und Bestrafung bleiben wird. Ja, Frau Kneißl, Sie haben es jetzt gerade schon gesagt, zum Glück waren Sie jetzt nicht am Dienstag noch unten, sonst hätten Sie das wahrscheinlich vor Ort alles miterleben müssen. Ja, was sind denn jetzt Ihre Gedanken zu diesem Anschlag und stimmen Sie da dieser libanesischen und palästinensischen Sichtweise zu, dass das von Israel durchgeführt worden ist, um den Konflikt weiter zu eskalieren?
Ja, es hatte ja auch Premier Netanyahu schon vor Wochen angekündigt, wir werden sämtliche Hamas-Mitglieder bis ans Ende der Welt jagen. Also es war ja ein sehr martialischer Aufruf. Ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, spielte er ja auch an die Jagd auf Nazi-Verbrecher ein. Also siehe Eichmann, aus Argentinien führt, 60er Jahre, was auch immer. Also es war ein Aufruf, kein Hamas-Angehöriger soll sich irgendwo auf der Welt noch sicher fühlen. Nun ist die Hamas-Führung schon seit Jahrzehnten im Ausland stark also untergebracht, positioniert, vor allem in Doha, der Hauptstadt des Emirats Katar, das übrigens auch relativ enge Geschäftsbeziehungen zu Israel pflegt. Und über Katar kamen auch die wesentlichen Unterstützungsgelder für die Hamas mit dem Wohlwollen der israelischen Regierung. In der Türkei sind Hamas-Offizielle und wahrscheinlich auch in einigen anderen arabischen Staaten. Und im Iran. Und wenn Israel jetzt eine solche Kommandoaktion in der Hauptstadt Beirut durchführt, dann ist das nicht ganz ohne, weil das hat man zwar in den vergangenen 50 Jahren immer wieder erlebt. Also ich erinnere an die frühen 70er Jahre, als Beirut Hochburg der PLO war, gab es dauernd solche Kommandooperationen der Israelis. Bei einer, vielleicht kann sich der ein oder andere Hörer noch aus Verfilmungen daran erinnern. Ich glaube, es war auch in einer Spielberg-Verfilmung drinnen. Der spätere Verteidigungsminister Ehud Barak ging verkleidet als Frau auf Stöckelschuhen durch Beirut und die stürmten dann eine Beiruter Wohnung, wo sie einen relativ hochrangigen PLO-Offiziellen damals ermordeten. Also es ist ein Déjà-vu, es ist nichts Neues. Die Israelis haben das immer wieder gemacht, ob mit solchen Kommandoaktionen. Diesmal sollen Drohnen im Spiel gewesen sein. Ich habe gelesen, es soll auch israelische Luftwaffe involviert gewesen sein. Also da gibt es unterschiedliche Berichte. Vor einigen Jahren wurde ein sehr hochrangiges Hisbollah-Mitglied, Imad Murniyeh, ich glaube, es war damals eine Autobombe, vernichtet. Dafür hat die Hisbollah zwar nie wirklich Racheaktion verübt, ist immer nur angekündigt, aber Beirut ist vielleicht in gewisser Weise ein leichtereres Schlachtfeld, auf dem man derartige Kommandoaktionen machen kann, als in der Türkei oder in Katar. Und Präsident Erdogan hat auch sofort darauf, also sehr, sehr stark reagiert und gewarnt, sollten die Israelis auch nur im Traume daran denken, Ähnliches in der Türkei zu verüben, dann wird's heftig krachen. Als Fußnote angemerkt, es wurden 3 Dutzend Personen in der Türkei in den letzten Tagen verhaftet, die offenbar für den israelischen Geheimdienst Mossad zugearbeitet haben. Vielleicht auch mit dem Hintergrund eben dort Informationen über Wohnorte von Hamas-Offiziellen einzuholen. Also ich würde sagen, zu 100% waren die Israelis dahinter, weil zu, auch angekündigt.
Zu 100% würden Sie tatsächlich
ja, so
sagen.
Ja.
Jetzt hat ja der Hisbollah-Chef Nasrallah schon auch Vergeltung angekündigt. Also sehen Sie jetzt nach diesem Anschlag tatsächlich die Gefahr, dass es da zu kriegerischen Auseinandersetzungen kommt zwischen dem Libanon und Israel, Frau Kneißl?
Also diese Gefahr ist wirklich seit 7. Oktober da. Es sind Scharmützel, es sind genug Menschen zu Tode gekommen. Also sowohl haben die Israelis Dutzende Zivilisten auf der libanesischen Seite mittlerweile beschossen und auch getötet. Journalisten auf libanesischer Seite sind ums Leben gekommen durch israelischen Beschuss. Die Hisbollah bombardiert vorrangig militärische Stellungen. Es wurden 80.000 Israelis aus diesem Grenzgebiet evakuiert. Und das, was die israelische Seite jetzt einfordert, ja, in gewisser Weise, ist, wenn ich das so kurz runterbrechen darf, auf entweder wir marschieren ein oder die Weltgemeinschaft organisiert eine Pufferzone im Libanon. Das heißt, man möchte haben, dass sich Hisbollah und Militär und UNIFIL, weil es gibt ja dort auch eine relativ starke Blauhelmpräsenz der Vereinten Nationen seit 2006, also die sollen sich alle da mal zurückziehen und das soll eine entmilitarisierte Zone sein. Das wird niemand zulassen. Ja, das kann weder die libanesische Regierung vornehmen, noch wird die Hisbollah sich darauf einlassen, weil sie fast 20 Jahre lang einen Widerstandskampf durchführten, der dann im Jahr 2000 im endgültigen Rückzug der Israelis mündete. Also wir hatten ja eine israelische militärische Präsenz seit dem Einmarsch im Jahr 1982 und jahrzehntelang hieß es, der Libanon sei zum Vietnam Israels geworden, weil sie dort eigentlich nur hohe Verluste hatten und diese Sicherheitszone zur absoluten Unsicherheitszone geworden war, weil also regelmäßig israelische Soldaten dort ums Leben kamen, der Blutzoll zu hoch war, also zog man sich zurück. Jetzt eine Pufferzone zu erwirken, kann ich mir nicht vorstellen. Also das ist sozusagen die Forderung der israelischen Regierung direkt an die Weltstaatsinstanzen, also UNO-Sicherheitsrat. Aber wer soll das durchziehen? Und es gibt ja die UNIFIL, also diese Blauhelm-Truppe, nur die hat einfach keine Schlagkraft. Ja? Und deren Aufgabe ist es jetzt auch nicht, deren Aufgabe positiv formuliert ist so, die libanesische Armee zu unterstützen bei der Wiedererlangung der gesamten Souveränität über diesen Teil des Libanons. Weil Hauptproblem ist, ja, die Hisbollah als paramilitärische Gruppe, sie ist nicht Teil der libanesischen Streitkräfte, hat auch nicht vor, sich in selbige einzugliedern. Die Hisbollah führt dort das Zepter und ist zweifellos eine Macht innerhalb des Staates, eine eigenständige. Also das ist ein altes Dilemma, das wird sich auch so schnell nicht lösen lassen. Und die Frage, die sich jetzt stellt, ist, ob die Israelis wirklich so weit gehen, wieder, wie schon so oft zuvor, es wäre nicht der erste Einmarsch im Südlibanon, bis zum Litani, das ist ein wichtiger Fluss, den die Israelis übrigens auch in vielen ihrer militärischen und ideologisch bestimmten Landkarten immer wieder als die Nordgrenze bezeichnen. Also der Litani-Fluss ist wasserreich und Wasser spielt eine Rolle in den israelischen Landnahmekonflikten immer wieder, siehe auch Jordan, siehe Golan und die dortigen Zuflüsse. Aber ob sie das jetzt wirklich machen, ich würde es eher bezweifeln. Ich halte das alles noch für reine Kriegsrhetorik. Und zwar aus dem einfachen Grund, dass die Moral in der israelischen Armee ziemlich im Keller ist. Es sind im Gazastreifen bis heute offiziell um die 180 Soldaten ums Leben gekommen. Es gab, ich habe jetzt gelesen in einer israelischen Zeitung auch, die Klinik Beersheba hat um die 5000 verwundete Israelis aufgenommen aus dem Gazastreifen. Das heißt, diese Invasion im Gazastreifen läuft nicht ohne große Verluste ab. Und 180 Soldaten in 6 Wochen ist nicht wenig. Tausende Verwundete in der Militärklinik, das spricht auch für sich, Verwundungsgrad unbekannt, aber vielleicht hat der ein oder andere gesehen, diese Videos, die man in diversen, nicht nur sozialen Netzwerken, ich habe sie auch auf TV-Sendern wie Al Jazeera gesehen, wo Hamas, Dschihadisten, wie auch immer, ja, es sind Palästinenser, die im Gazastreifen weiterhin tätig sind, die in völlig zerschossene Gebäude hineingehen, dort aus irgendwelchen Schubladen, ja, ihre Handgranaten und Schnellfeuerwaffen nehmen. Also die haben sie dort zuerst versteckt und holen sozusagen ihr Kriegsgerät, leichtes Kriegsgerät, und stellen dann die schweren Panzer und die israelischen Patrouillen. Und man sieht auf diesen Videos, wie teilweise mit bloßer Hand Granaten auf die israelischen Panzer geworfen werden und auf einen Satz 8 israelische Soldaten ums Leben kommen. Also auch in diesen ersten Januartagen hat die israelische Armee bereits einen hohen Blutzoll bezahlt, die palästinensische Seite einen noch viel höheren. Aber auf palästinensischer Seite sind es ausschließlich Zivilisten. Und auf israelischer Seite werden eben die Soldaten, die ja die teilweise im Spähtrupp von bis zu 10 Mann hoch im Gänsemarsch durch die zerstörten Straßen von Khan Yunis spazieren, sind, wenn man das auf diesen Videos mitverfolgt, relativ leicht mit einer Handgranate zu töten. Also irgendwas läuft da auch nicht ganz richtig in der israelischen Armee.
Ja, und während sie das ausführen, werden auch die Umsiedlungspläne Israels immer offener kommuniziert. Zwei israelische Minister, zum einen Itamar Ben-Gvir und Bezalel Smotrich, ich hoffe, ich habe die Namen hier richtig ausgesprochen, die haben sich jetzt ganz offen für eine israelische Wiederbesiedelung des Gazastreifens nach dem Krieg ausgesprochen. Ben-Gvir sagte am Montag, der Krieg sei eine Gelegenheit, die Umsiedlung der Bewohner des Gazastreifens zu fördern. Und Smotrich sagte am Sonntag in einem Interview, wenn Israel richtig vorgehe, werde es eine Abwanderung von Palästinensern geben und wir werden im Gazastreifen leben. Darüber hinaus gibt es jetzt noch erschien ein Bericht der israelischen Zeitungsmann Israel. Unter Berufung auf eine hochrangige israelische Quelle führt das Land nämlich gerade geheime Gespräche mit dem afrikanischen Staat Kongo, um es zur Aufnahme von Palästinensern aus dem Gazastreifen zu bewegen. Konkret wird dort geschrieben, Kongo erklärt sich bereit dazu, Flüchtlinge aus Gaza aufzunehmen und wir führen auch Gespräche mit anderen Ländern. So wird dort diese anonyme, hochrangige Quelle zitiert und auch die Zeitung Times of Israel berichtete, dass der Premierminister Netanyahu seiner Partei mitgeteilt hat, dass man derzeit nach Aufnahmeländern für die Palästinenser suchen. Ja, Frau Kneißl, mittlerweile ist es ja keine Verschwörungstheorie mehr, sondern es wird ganz offen ausgesprochen. Was sagen Sie denn dazu? Wie ordnen Sie das ein, diese Aussagen?
Ja, also die Massenausweisung bis hin zu also einer echten Deportation, nicht nur jetzt die Leute sozusagen, wie das im Gazastreifen im Moment der Fall ist, so stückweise an den Rand zu drängen, sondern wirklich sozusagen auch mit vielleicht LKWs zu deportieren. Das sind Ideen, die an sich der erste Premierminister Israels, David Ben-Gurion, bereits wälzte und in den allerersten Kriegstagen des Jahres 1948 waren an sich auch die Kriegshandlungen der Jewish Agency, der Haganah, Palmach, das waren alles Untergrundtruppen, die sich erst später dann zur israelischen Armee formierten. Aber es war alles darauf gerichtet, möglichst viele Palästinenser zu vertreiben. Die Palästinenser gingen damals auch in einer gewissen Freiwilligkeit aus, also man flüchtet ja vor Angriffen, aber in der festen Annahme, das ist eine Sache von ein paar Wochen und dann kehren wir wieder zurück. Also so war die Situation 1948 und auch 1967 wiederholte sie sich ungefähr in dieser Form. Die von Ihnen zitierten beiden Politiker, ich habe deren Interviews und Aussagen auch gesehen, die stellen sich hin und verwenden an sich Forderungen und eine Sprache, die nicht einmal ein Meir Kahane, der war der Gründer des Gush Emunim-Blocks in den 1980er Jahren, sozusagen das Rechtsaußen von Rechtsaußen der Nationalreligiösen, der ist mittlerweile auch schon längst überholt worden, von den neuen Radikalen, die aktuelle Siedlergeneration ist also um einige Potenzen noch erhöht in ihrer Verachtung für alles Arabische und daher der Forderung, die müssen alle weg, also entweder müssen sie getötet oder ausgewiesen werden. Und die Rhetorik geht eben in die Richtung, ja selbst die Kibbutz-Bewohner, also die ja sonst immer so eine Art eher lockere linke Haltung haben, im Sinne von irgendwie werden wir schon koexistieren, selbst die würden sich jetzt dafür aussprechen. Und die Argumentation ist also, würden nur eine Handvoll von Palästinensern im Gazastreifen zurückbleiben, mit denen können wir schon fertig werden. Die würde man dann wahrscheinlich als Erntearbeiter einsetzen. Aber der große Rest muss weg. Und dazu gibt es jetzt eigentlich keinerlei Aussagen, Reaktionen, auch wiederum der Staatengemeinschaft. Also ja, es sind einige arabische Staaten, es ist Moskau und wahrscheinlich auch China, die sagen werden, kommt gar nicht in Frage. Aber aus Brüssel haben wir nichts gehört, aus Washington nichts. Also Israel kann sich da mit einer solchen Politik im Moment fast auf der sicheren Seite wiegen, weil bislang ist ja Israel in keiner Weise sanktioniert worden. Also israelische Sportler dürfen bei europäischen Handballmeisterschaften auftreten. Israelische Banken sind mit dem US-amerikanischen SWIFT-System verbunden. Also es gab keine einzige wirtschafts-, akademische oder Sportsanktion gegen das Land. Das heißt, die Tatsache, dass hier mit Flächenbombardierungen und vielen anderen Aktionen, die das Kriegsvölkerrecht auf den Kopf stellen, es ohne Konsequenzen für Israel bleibt. Gerade mal die Republik Südafrika hat jetzt eine Klage vor den Internationalen Gerichtshof, wohlgemerkt nicht vor den Internationalen Strafgerichtshof gebracht, sondern vor den IGH. Das ist eine andere Instanz, ist Teil der UNO. Und da geht es um Staatenverantwortung, nicht um individuelle strafrechtliche Verantwortung. Und ansonsten gibt es hier wenig Folgen für Israel. Und weil das nun einmal so ist, fürchte ich, ist auch nicht ganz auszuschließen, dass dieser neue Radikalismus auf israelischer Seite vorerst ungestraft weitergehen kann. Das Beispiel Kongo, ja, ich habe darüber gelesen und musste eigentlich zuerst einmal schmunzeln, nicht jetzt aus einer Ironie oder sonst wie heraus, sondern wer in die Geschichte des Zionismus zurückblickt, kann erkennen, dass auch einige afrikanische Gebiete, Staaten waren, die ja damals noch nicht im 19. Jahrhundert, die waren alle noch Kolonien, als mögliche Siedlungsgebiete für einen jüdischen Staat in Frage kamen. Ja. Also dazu gehörte unter anderem Uganda und Madagaskar. Theodor Herzl hatte irgendwas völlig egal, wo dieser jüdische Staat entstehen würde. Da gab es also viele Gebiete. Und jetzt macht man sozusagen einen Appell an einige afrikanische Staaten, mit denen Israel vermeintlich gute Kontakte hat. Also da gibt es schon einige afrikanische Staaten, die mit Israel aus verschiedensten Gründen zusammenarbeiten, weil sie auch relativ hohe Entwicklungshilfe erhalten. Aber ob jetzt Kongo wirklich bereit ist, hier Millionen Flüchtlinge aufzunehmen, ich weiß es nicht. Ich kann es mir nicht ganz vorstellen. Ägypten wird sicherlich nicht dazu bereit sein. Jordanien hat über 60% bereits palästinensische Flüchtlinge, der Libanon ebenso einen hohen Prozentsatz. Und ich hatte letzte Woche mit einem Radiosender namens Kontrafunk ein Interview, wo mir vorgehalten wurde, ja, die arabischen Staaten sollten doch viel, viel mehr aufnehmen. Der Moderator dieser Sendung war äußerst schlecht vorbereitet und hatte eben offenbar nicht das geringste Hintergrundwissen, wie viele Palästinenser bereits in arabischen Staaten leben. Und daher jetzt diese ethnische Säuberung zu machen, ja, also Menschen nicht nur zu Tausenden, Zehntausenden auszuweisen, sondern in Millionenumfang. Ich würde sagen, diese Form von ethnischer Säuberung haben wir das letzte Mal gesehen in dem großen Bevölkerungsaustausch zwischen Türkei und Griechenland nach dem Ersten Weltkrieg. Und das ging unter ganz anderen Vorzeichen, beziehungsweise auch, wenn man sich erinnert, im Frühjahr 1945 die Ausweisung der Deutschen aus der Tschechoslowakei und die Ausweisung aus Slowenien und anderen damals also jugoslawischen Gebieten. Also das waren die großen Deportationswellen mit all dem menschlichen Leid, die wir kennen aus der europäischen Geschichte. Also Europa hat ja auch ein hohes Strafregister. In dem Umfang ist mir nicht bewusst, dass es jemals zu Deportationen kam in der nahöstlichen Welt.
Ja, und es ist wirklich bemerkenswert, dass die westliche Wertegemeinschaft einfach weiterhin schweigt zu diesem militärischen Verbrechen, was Israel dort unten im Gazastreifen derzeit begeht. Gerade wenn man sich anschaut, was in den knapp 2 Jahren Ukraine-Krieg alles russische sanktioniert worden ist, 12 Sanktionspakete verabschiedet worden sind, dann schreit diese Doppelmoral doch zum Himmel. Ja, Frau Knessel, wir müssen noch auf ein weiteres tragisches Ereignis zu sprechen kommen. Denn in Iran sind bei 2 Explosionen am Mittwoch mindestens 70 Menschen getötet worden. Es wurden außerdem noch weitere 171 Menschen verletzt. Dabei waren hunderte Menschen im Rahmen einer Zeremonie zum Gedenken an den General Soleimani, der vor knapp 3 Jahren am 3. Januar 2020 von den USA getötet worden sind, zu dessen Grab gekommen und ihm zu gedenken. Der stellvertretende Gouverneur der gleichnamigen Provinz Kerman, das liegt ungefähr 1000 Kilometer entfernt von Teheran, der sprach von einem terroristischen Anschlag. Das Ganze war die tödlichste Attacke in der rund 45-jährigen Geschichte der Islamischen Republik. Ja, und die Terrormiliz Islamischer Staat hat mittlerweile den Anschlag für sich reklamiert. Das geht aus einer Erklärung der Gruppe hervor, die sie über den Kurznachrichtendienst Telegram verbreitete. Zwei Attentäter hätten am Mittwoch während der Trauerveranstaltung ihre Sprengstoffgürtel gezündet, hieß es in der Mitteilung. Und ja, darüber hinaus hat das US-Militär nach eigenen Angaben in der irakischen Hauptstadt Bagdad zwei Mitglieder einer pro-iranischen Miliz getötet, darunter auch einen Kommandeur. Das teilte jetzt der Sprecher des amerikanischen Verteidigungsministeriums in Washington mit. Es habe sich dabei um einen Akt der Selbstverteidigung gehandelt, da der Kommandeur aktiv an der Planung und Durchführung von Anschlägen gegen US-Kräfte beteiligt gewesen sein soll. Ja, Frau Kneißl, es spitzt sich dort unten wirklich zu, aber vielleicht bevor wir jetzt auf diesen US-Militärschlag zu sprechen kommen, wie sind denn Ihre Einschätzungen zum Anschlag in Kerman in Iran, über 70 Tote, über 171 Verletzte? Der IS hat sich scheinbar dazu bekannt. Welche Auswirkungen wird das auf den Verlauf der zwischenstaatlichen Beziehungen dort unten jetzt haben?
Also es ist einmal für die Sicherheitsbehörden des Irans ein Riesendilemma, ja, weil wenn sie für ein solch angekündigtes Ereignis, ja, man las ja Tage vorher schon, dass sie sich vorbereiten, Gedenktag, Ermordung ihres verehrten Märtyrers, also Soleimani war ein Nationalheld. Er war wesentlicher Feldherr in der Vernichtung des IS im Irak und hatte an sich auch gewisse Chancen, um eine höhere politische Rolle vielleicht im Land noch einzunehmen. Also es war jetzt, Kermani wurde in Bagdad, das war im Jahr 2020, ermordet. Manches sprach damals dafür, dass es eine, dass es von amerikanischer Seite her gesteuert gewesen sein könnte oder in israelischer-amerikanischer Zusammenarbeit. Ich erinnere mich, bei der Ermordung Kermanis im Januar 2020, da ging es dann durch die Meldungen der internationalen Nachrichtensender, steht ein großer Clash zwischen den USA und Iran bevor, Dritter Weltkrieg, also ein offener Konflikt Iran-USA, das war also damals so die Kernbotschaft nach diesem Attentat. Ich sprach mich damals dagegen aus. Ich sagte, ich kann mir nicht vorstellen, dass also jemand jetzt, auch wenn es eine so bedeutende Persönlichkeit wie Soleimani war, dass man deswegen jetzt einen großen Krieg vom Zaune bricht. Aber dass nun 4 Jahre später anlässlich des Gedenktages es zu einem so schweren Anschlag kommt, ist, würde ich sagen, mal für die Iraner eine Bredouille, also sie sind damit wirklich im Dilemma, weil derartige Gedenkfeiern finden nur unter allerhöchsten Sicherheitsmaßnahmen statt. Da kann nicht jeder dazu und im Iran gibt es einfach auch dauernd Terrorwarnungen. Es ist nicht der erste Anschlag. Es ist also, dass das passieren konnte und in dem Umfang ist, würde ich sagen, zuerst mal ein Riesenproblem für die iranischen Sicherheitsbehörden. Wer es nun war, ist eine sehr kniffelige Frage. Und normalerweise ist der IS relativ rasch mit seinen Bekennerschreiben bei der Hand. Also das passiert innerhalb von Stunden. Und dann hat man sich dazu bekannt. Und der IS verwendet auch seine ganz eigene Sprache. Also in der da werden weder Begriffe wie der Iran noch Saudi-Arabien, also die modernen Staatsbegriffe, verwendet, sondern alte Namen. Und da ist zum Beispiel der Iran, ist die Provinz Khorasan, Fars, also man spricht da nicht von der Islamischen Republik Iran oder sonst wie. In diesen Bekennerschreiben ist aber vom Iran die Rede. Und was auch ein bisschen kurios ist, man sieht die Attentäter, Fotos, aber mit verzerrten Fotos, was ein bisschen seltsam ist, weil das waren Selbstmordanschläge, das heißt, die sind sowieso tot. Also da braucht man jetzt nicht das Persönlichkeitsprofil zu schützen in irgendeiner Form, von wegen Datenschutz, weil die haben sich ja in die Luft gesprengt. Also es ist eine etwas kuriose Meldung, die ich nicht ganz abnehmen kann. Also war es wirklich der IS? Ist der IS noch so stark? Kann der IS im Iran so viele Handlanger rekrutieren? Weil das geht nur mit Handlangern, beispielsweise unter den Sicherheitsbeamten, die dort am Friedhof tätig sind. Anders geht das nicht. Ja. Daher würde ich mal bezweifeln, dass der IS über diesen Rückhalt im Iran verfügt, dass das an einem solchen Ort möglich ist. Vielleicht an anderen Orten ja, aber nicht bei einer Gedenkfeier für Soleimani. Und daher lässt mich hier vieles eher stutzig zurück. Also ich habe bei der Frage, wer hat Salah al-Auri in Beirut in die Luft gejagt, gesagt, zu 100% die Israelis. Also da bin ich mir felsenfest sicher, weil sie es ja auch angekündigt haben, die alle zu jagen. Dass hier nun der IS die Verantwortung übernimmt, das kaufe ich nicht ganz ab.
Das heißt, wen sehen Sie dort als mögliche Täter? Könnte das auch Israel, die USA sein? Wer kommt da für Sie in Frage?
Also ich weiß jetzt zu wenig, wie dieser Anschlag vor sich gegangen ist. Aber wir hatten im Iran in den letzten Jahren ganz kuriose Anschläge. Also der kurioseste war vielleicht, erinnern Sie sich noch, Flavio oder einer unserer Zuhörer, es war vor 2 oder 3 Jahren, wurde ein recht bekannter Nuklearforscher mit einem Maschinengewehr, das per Satellitenfunk gesteuert war, auf offener Straße ermordet. Also dieses Maschinengewehr befand sich auf einer Landstraße, auf einer Anhöhe, und wurde angeschaltet über eine Funkmeldung über einen Satellitensender. Und der Anschlag war folgender: die Wagenkolonne, die schwer bewachte, gepanzerte Wagenkolonne dieses Wissenschaftlers musste bremsen, weil da war ein Roadblock, was auch immer. Sie stiegen aus. Und in dem Moment startete dieses Maschinengewehr aus dem Nichts. Ja, also es wurde dargestellt auch sozusagen das Maschinengewehr aus dem Weltall. Wer das damals war? Also nicht der IS. Ja, das war glaube ich, und auch nicht irgendwelche iranischen Widerstandskämpfer, sondern ich glaube, das waren Personen oder Staaten, die über eine sehr hohe Technologie verfügen. Also wir hatten eine ganze Reihe von sehr kuriosen Anschlägen im Iran, und wir haben am laufenden Band unter Spionage Verdächtige oder vielleicht auch echte Spione, Iraner, Nicht-Iraner, die verhaftet werden, die ermordet, also die hingerichtet werden. Erst vor ein paar Wochen wurden auch vermeintliche Spione hingerichtet. Die Sicherheitsskala im Iran ist in einem Daueralarmzustand, ja. Und auch fällt wahrscheinlich ins Gewicht die Ausschreitungen rund um Kopftuchverbot oder nicht Kopftuch, also die Frauen, die vor einem Jahr für wochenlange Proteste sorgten und wo doch einige Instanzen der Islamischen Republik ziemlich am Wackeln waren. Aber letztendlich renkte sich das wieder ein. Nur, dass sie immer wieder etwas am Laufen ist, das ist offensichtlich. Manche Beobachter meinen, es würde sozusagen alles daran gesetzt, eine offene Auseinandersetzung zwischen den USA und dem Iran zu provozieren. Wer hat ein Interesse, das zu provozieren? Da gehen die Zeichen auch wiederum eher in Richtung Israel. Vor einem Jahr hätte man vielleicht auch noch gesagt, die Saudis, weil die Saudis auch ein großes Interesse daran hatten, dass sozusagen die Iraner geschwächt würden. Mittlerweile haben wir eine saudisch-iranische Kooperation. Daher würde ich sagen, fallen einmal theoretisch die Saudis aus dieser Liste der vielen Verdächtigen heraus. Aber es bleibt übrig, Israel bis zu einem gewissen Grade. Und wir haben eine iranische Diaspora, die eigentlich seit 1979, also seit fast 50 Jahren, einige von denen sind mittlerweile auch schon zu alt, dass sie noch in irgendwelche aktiven Terroroperationen verstrickt sein könnten, aber da gab es immer eine iranische Diaspora, die einst unter Saddam Hussein Zeiten aus dem Irak operierte oder aus anderen arabischen Staaten. Aber die Sicherheitslage im Iran ist eine nicht ganz einfache.
Ja, und auch die Lage im Roten Meer ist nicht gerade einfach, denn jetzt gerade an diesem Dienstag wurde dort ein weiterer Angriff auf die internationale Schifffahrt gemeldet. Demnach schossen die Houthi-Rebellen zwei ballistische Raketen in einem Bereich des Roten Meers ab, in dem sich zu diesem Zeitpunkt zahlreiche Handelsschiffe befanden. Daraufhin hat jetzt ein maritimes Staatenbündnis, dem jetzt, wir hatten in unserem vorletzten Podcast auch schon darüber gesprochen, dem gehören die USA, Deutschland und noch 10 weitere Länder an. Diese haben jetzt die Houthi-Rebellen aufgefordert, ihre Angriffe auf Schiffe im Roten Meer einzustellen. In einer gemeinsamen Erklärung hieß es jetzt, ich zitiere einmal, die anhaltenden Houthi-Angriffe im Roten Meer sind illegal, nicht akzeptabel und in hohem Maße destabilisierend. Diese Erklärung hat auch das Weiße Haus auf seiner Website veröffentlicht. Weiterhin heißt es dort, die Houthis werden die Verantwortung für die Folgen tragen, sollten sie weiterhin Menschenleben, die Weltwirtschaft und den freien Handelsverkehr bedrohen. Und ja, wie zahlreiche Medien berichten, erwägt der US-Präsident Joe Biden Angriffe gegen die Houthis, sollten sie weiterhin Frachtschiffe angreifen. Auch sollen die USA Angriffsoptionen in Jemen diskutiert haben, wie jetzt das Wall Street Journal berichtet. Demnach stehen Abschusseinrichtungen für Raketen und Drohnen sowie Radareinrichtungen und Munitionsdepots im Visier. Ja, Frau Kneißl, wie verfolgen Sie denn diese weitere Eskalation dort unten im Roten Meer? Was sind Ihre Gedanken dazu?
Ja, das sind Entwicklungen, die vielleicht manche überraschen, weil seit Anfang Oktober, seit der Hamas-Terroraktion in Israel und all den Folgen, wartete man an sich auf eine größere Aktion der arabischen Staaten oder des Irans oder der Türkei zum Schutze der Palästinenser, die nie folgte. Und dann sahen wir plötzlich, so ab der zweiten Dezemberwoche, Operationen der Houthis, eben jeder Rebellengruppe, Widerstandsgruppe, wie man sie nennen will, Stammesgruppe im Jemen, die mittlerweile eben nicht nur mit Leichtfeuerwaffen, sondern auch mit Marineausrüstung und Kampfhubschraubern mobil ist, und die kaperten die ersten Frachtschiffe, die mit Israel in Verbindung standen. Folge war, dass jetzt auch Ölkonzerne wie BP es bevorzugen, nicht mehr den Suezkanal zu benutzen, sondern lieber die längere Strecke rund um Afrika, weil der Suezkanal wurde ja bekanntlich im 19. Jahrhundert gebaut, um diese 1000 Kilometer sich zu ersparen. Die Frachtkosten werden höher, die Versicherungspolizen werden teurer, und das alles hat dann wiederum Folgen für den Welthandel, nicht nur für den israelischen Handel, wie es anfänglich aussah, sondern wirklich für den Welthandel, bis hin eben auch zur Versorgung mit Energie, siehe BP. Die Houthis sind hier jetzt fast so etwas wie ein treibendes Element. Ich weiß nicht, ob es ihnen gelingt, doch den Iran vor sich herzutreiben, oder ob der Iran eher die Houthis in die Schranken weisen kann und sagt, sorry, aber wir haben keine Lust an einer größeren Auseinandersetzung mit den USA. Denn so klingen eigentlich auch die Iraner, ja, auch wenn sie dazwischen immer wieder eine martialischere Rhetorik an den Tag legen. Aber ich habe nicht den Eindruck von dem, was ich lese und höre von iranischer Seite, dass sie sich wirklich in eine offene Konfrontation mit den USA begeben wollen. Es ist eher der Wunsch da, dass in dieser neuen institutionalisierten Multipolarität, die jetzt auch mit BRICS sich erweitert hat. Also die BRICS-Staaten haben nun mit dem Iran, aber auch Ägypten und Äthiopien und Saudi-Arabien weitere Mitglieder. Und das alles versteht sich als eine Alternative zu G7, G20, vielleicht auch bis hin zu den Vereinten Nationen. Auch dazu gibt es Debatten. Aber man möchte, so ist meine Lesart, eher jetzt einmal die eigene Wirtschaft stärken. Man möchte sich soweit konsolidieren und damit auch militärisch konsolidieren, dass man auf der stärkeren Seite ist. Und ich kann den Aussagen oder der Haltung des Irans aus aller Ferne gesprochen, und ich befinde mich hier in einem Krankenhausbett in St. Petersburg in der Horizontalen, also ich bin sozusagen wirklich sehr, sehr weit weg, aber ich versuche mir einen Reim drauf zu machen mit dem Hintergrundwissen, mit meinem Wissen aus früheren Iran-Reisen, wo ich immer wieder auf die Grundposition traf, der Iran handelt als ein eigenständiges Imperium. Der Iran trägt nicht die palästinensische Sache vor sich her als ein alleroberstes Interesse. Das ist ein Instrument für ihre Präsenz am östlichen Mittelmeer. Aber die Palästina-Frage ist für die iranische Führung nicht so entscheidend. Für die Iraner ist entscheidend, dass sie ein eigenständiger Akteur sind, wieder werden und ihre Rolle spielen in dieser multipolaren Weltordnung. Und daher wollen sie nicht sich jetzt eine offene Auseinandersetzung mit den USA liefern. Aber vielleicht haben andere ein Interesse daran, dass es hier zu einem großen Showdown kommt, weil man sich dann sagt, besser jetzt, wo sie noch sozusagen nicht so stark sind, als später. Aber es gibt genug Anrufe von Washington in Teheran, wo man darum ersucht, doch bitte nicht jetzt offen zu reagieren. Und ich hoffe immer noch, dass trotz all dieser Zuspitzungen, die wir gerade besprechen, die wir im Stundenrhythmus erleben, weil es kommen dauernd Hiobsbotschaften aus der Region, dass aber dieses Provozieren, das wirklich ganz, ganz stark von Israel ausgeht, nicht in eine völlig irrationalen Zusammenprall endet, weil da kann es dann wirklich nur Verlierer geben, und die USA wollen das auch nicht, ja, also die wollen nicht in dieses Wahljahr hineingehen mit einem Ukraine-Krieg, den sich niemand mehr leisten kann und will, mit einer offenen Konfrontation in Westasien. Daran haben die Amerikaner einfach kein Interesse.
Ja, und das wird sicherlich spannend weiterhin zu beobachten bleiben, wie sich die Lage dort unten entwickelt. Und Frau Kneißl, wir müssen zum Abschluss unseres heutigen Podcast nochmal den Blick ein wenig weiten und rüber in den gerade schon von Ihnen angesprochenen Krieg in der Ukraine blicken, denn dort wurde am vergangenen Wochenende das Zentrum von Belgorod, für alle, die es nicht wissen sollten, das ist russisches Staatsterritorium, vom ukrainischen Militär angegriffen. Dabei wurden nach Angaben des Katastrophenschutzministeriums mindestens 24 Menschen getötet. Zudem ist die Rede von über 110 Verletzten, darunter auch 17 Minderjährige. Bei den Opfern handelt es sich nach derzeitigem Stand ausschließlich um Zivilisten. Militärische Anlagen befanden sich in den betroffenen Stadtteil nicht. Ziel des Angriffs war offenbar ein zentraler Platz der Stadt, auf dem sich eine Eislauffläche befand. Diese war, als der Angriff stattgefunden hat, auch rege besucht. Außerdem befinden sich an dem Platz auch mehrere Geschäfte, die ebenfalls gut besucht waren. Und ja, das russische Verteidigungsministerium hat jetzt mittlerweile bestätigt, dass dabei von ukrainischer Seite Streumunition eingesetzt worden ist. Zum Einsatz kam da bei zwei Olcha-Raketen in verbotener Clusterreform und lenkbare sogenannte Vampir-Raketen aus tschechischer Produktion. Und ja, das russische Verteidigungsministerium betonte, Ziel des ukrainischen Angriffs seien ausschließlich zivile Einrichtungen und Wohnviertel gewesen. Frau Kneißl, auch dazu gibt es keine großen internationalen westlichen Verurteilungen. Zumindest sind sie mir bei der Recherche unseres heutigen Podcasts nicht über den Weg gelaufen. Auch Putin hat sich schon dazu geäußert, das russische Militär hat jetzt schon mehrfach Vergeltungsschläge auf ukrainische militärische und nicht zivile Einrichtungen geflogen. Frau Kneißl, vielleicht auch hier einmal Ihre Einschätzungen zu dem brutalen Angriff auf Zivilisten in Belgorod, auf russischem Staatsterritorium.
Ja, es soll offenbar Präsident Zelensky selbst diesen Befehl gegeben haben, das Stadtzentrum von Belgorod zu beschießen und damit zu riskieren, dass also Zielscheibe Zivilisten in erster Linie sind. Die russische Armee verfolgt eine andere Strategie. Da geht es eben um die Zerstörung von militärischer Infrastruktur, Nachschublinien und so weiter. Diese Meldung kam also kurz vor Neujahr, am Samstag, 30. Dezember, und sorgte für große Trauer in Russland. Der Präsident besuchte an dem Tag auch russische Militärangehörige in Militärspitälern und sagte, wir werden sicherlich nicht symmetrisch reagieren, weil wir werden nicht jetzt auf ukrainische Zivilisten schießen. Wir werden militärische Infrastruktur weiter auf den Radar nehmen. Und am nächsten Tag gab es dann jetzt auch schwerste Beschüsse auf ukrainischem Gebiet von eben militärischer Infrastruktur. Die russische Offensive geht indes auch weiter. Also es gibt gewisse Gebietsgewinne. Zeitgleich aber natürlich auch können nicht alle, offenbar nicht alle Raketen, die auf russisches Staatsgebiet gehen, abgefangen werden, weil die Belgorod und auch andere russische Städte und Dörfer wurden also jetzt hier immer wieder ins Visier genommen, ob von Drohnen oder anderem militärischen Kriegsgerät von ukrainischer Seite. Das Ziel, das da dahinter steht, und ich würde sagen, das war eigentlich auch das Kriegsziel von Anbeginn, nicht nur eines Herrn Zelensky, eines Herrn Stoltenberg, Generalsekretär der NATO oder anderer Personen in Washington. Es ging ja jetzt nie darum, Russland völlig militärisch zu vernichten. Das hat zwar der deutsche Bundeskanzler gesagt, aber das wissen andere, dass das nicht geht. Was eigentlich mit derartigen Beschießungen wie Belgorod auch erfolgen soll, ist Zermürbung der russischen Bevölkerung, ist bis hin zu Chaos und Anarchie, also auch so etwas wie eine Gegenregierung etc. auf die Beine zu stellen. Also diese Themen kommen immer wieder hoch. Das wird ja auch veröffentlicht von einigen Thinktanks in den USA und auch in Deutschland. Man müsste sozusagen nur eine Gegenregierung auf die Beine stellen und man wird Guerillatruppen auf russischem Gebiet schon sozusagen organisieren können. Es ist nicht gelungen. Also weder haben wir in der russischen Bevölkerung jetzt eine Panik. Diese Panik war zu keinem Zeitpunkt gegeben, als Drohnen auch mitten in Moskau landeten. Die Flughäfen sperrten dann wieder auf. Es ist nicht zum Chaos gekommen, es ist nicht zum wirtschaftlichen Zusammenbruch gekommen und es hat sich nicht eine Krisensituation entwickelt mit dem Ziel, möglichst viele Russen zu töten. Das war ja immer wieder die Losung, die man aus Washington, Brüssel und vor allem immer auch Kiew hörte. Es müssen möglichst viele Russen getötet werden. Russen sind zu töten, wo auch immer auf der Welt. Das waren ja auch die Aussagen der obersten Führungsebene in Kiew. Und in ein solches Bild reiht sich dann bedauerlicherweise auch ein Angriff am Silvesterabend auf einen Eislaufplatz.
Ja, Frau Kneißl, mit dieser Einschätzung bedanke ich mich vielmals bei Ihnen heute, dass Sie hier trotz dieser widrigen Umstände, in denen Sie sich befinden, die Zeit genommen haben, um mit mir diesen Podcast aufzunehmen. Und ja, wir bleiben weiterhin wachsam. Ich bin mir sicher, bis nächste Woche gibt es viele weitere Hiobsbotschaften, die wir dann besprechen können. Und ja, jetzt bedanke ich mich bei allen Zuhörern, dass ihr uns auch im weiteren Jahr treu bleibt und uns hier verfolgt, und wünsche euch jetzt einen schönen Sonntag. Macht's gut.
Alles Gute unseren Zuhörern, und ich hoffe, dass wir in diesem Jahr 2024 dazwischen auch Podcasts machen können mit erfreulichen Nachrichten für jeden Einzelnen von uns, gesundheitlich wie politisch.
Mit diesen Worten, Frau Kneißl, vielen Dank, und ja, allen Zuhörern einen schönen Sonntag. Ciao.
Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik.